Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herrschaft, ja. Das ist das Dienstags-Daily und wir nehmen wie immer Montagabend auf. Und Montagabend, das heißt, wir rufen in Wien an beim Tennispropheten Andreas Thürieu. Servus, Andi.
Ja, hallo. Servus. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und verweise auch, glaube ich, ein bisschen dem Welttennis widmen wollen.
Ja, das wollen wir machen. Das Welttennis ist unser Thema und das Welttennis wird sich treffen. Schön, dass du es erwähnst, nämlich die Welt gegen Europa wird sich treffen in etwas mehr als 4 Wochen in Boston. Und du hast mir ja 2 Bilder geschickt, nämlich ein Bild vom Team Europe, ein Bild vom Team World. Und du warst jetzt mit diesen beiden Bildern nicht happy. Mich dünkt, du wirst den Fernseher nicht einschalten, wenn Sky das überträgt. Diesen Laver Cup, die 4. Ausgabe vom 24. bis 26. September in Boston.
Ja, das stimmt, hätte Herbert Prohaska gesagt. Und ich bin wirklich nicht ganz happy. Aber man darf natürlich auch nicht unfair sein. Die Galionsfiguren, auf denen es bislang sozusagen auch das große Interesse mit sich gebracht hat oder die also das mit der ganzen Geschichte gebracht haben, sind ja nicht mit dabei. Ja, also weder ein Djokovic noch ein Rafa oder ein Roger, der das auch aus anderen Gründen natürlich immer sehr forciert hat. Ich weiß nicht, ob er anwesend sein wird, aber wenn ich mir das Team World so anschaue, ja, mit einem Schwarzmann, ja, Shapovalov, Lieb und Nett, Scher Aliassim, naja, dann glaube ich, unser Herr Opelka, ja. Der Herr Isner, nicht minder klein, und dann brüllend abgebildet, der Herr Kyrgios, also ich weiß nicht so recht, was ich da damit anfangen soll. Jetzt kann man sagen, es gibt keine anderen, es gibt keine besseren, das weiß ich schon. Ja, aber auch Europa gefällt mir nicht viel besser. Also, dass da ein Rüd mit dabei ist, das verstehe ich jetzt so nicht. Andererseits kann man sagen, ja, ist trotzdem gerechtfertigt aufgrund des Rankings. Die anderen, die da sind, ergeben sich von selber, klar. Und der Berrettini ist halt auch noch mit dabei. Aber alles in allem keine Leute, wo ich sagen würde, wie du immer so schön sagst, im Vergleich, da würde man ein Ticket kaufen, geschweige denn, dass ich aufstehe aufgrund der Zeitverschiebung, mir das live an, zumal es geht.
Ja.
Wie es dir damit geht.
Naja, gut, wahrscheinlich bin ich dann eh so ein Dodel, der dann wie trotzdem sich irgendwie den Wecker stellt und sich das anschaut. Boston, 6 Stunden Zeitverschiebung. Jetzt natürlich, wenn man das Team Europa anschaut, dann fehlt, klar, Djokovic fehlt, aber es ist Medvedev dabei, es ist Zverev dabei, Tsitsipas dabei, Rüd hat sich aufgrund des Jahres sicherlich verdient, dass er dabei ist, Berrettini, Wimbledon-Finalist, das macht schon, ja, das macht schon Sinn, dass die dabei sind, aber es fehlt halt jemand wie Rafa Nadal, der, obwohl das Ganze, und das möchte der Federer natürlich nicht hören, und Roger, ich weiß, du hörst uns jetzt an dieser Stelle, es möchte er nicht hören, es ist am Ende des Tages trotzdem eine Exhibition, aber ich glaube, der Rafa hat das, Andi, mein Verständnis ist ja, dass der Rafa eigentlich kein Mann für Exhibitions ist, weil er, wenn er auf den Platz geht, dann will er gewinnen, und sei es gegen dich oder mich, und da ist er eher gnadenlos, oder hat er bei dir den Eindruck erweckt in den letzten Jahren beim Laver Cup, er war nur 17 und 19 dabei, 19 hat er, glaube ich, gar kein Einzel gespielt, dass er ein Exhibitionist ist?
Nein, Exhibitionist in keinem Fall, aber schön, dass du das ansprichst. Ich habe schon eine gewisse zusätzliche Lockerheit bei ihm festgestellt, weil es eben nicht ganz so wichtig ist, was sich dort abspielt. Und ich glaube, gerade im Doppel, auch mit Roger hat man gesehen, dass er schon, die spielen halt dann Sachen, die sie sonst nicht spielen. Natürlich ist das nicht vergleichbar, wenn ich mich erinnere oft an den Muster, der ja ein sehr hölzerner Typ ist, und viele sagen, er geht in den Keller lachen und so, hat es dann auch ausgeschaut, wenn er verzweifelt versucht hat, zum Entertainer zu werden bei diesen Champions-Turnieren, wo es natürlich um noch weniger geht, das ist mir schon klar, und wo man natürlich auch eine gewisse Show haben möchte. Aber ich glaube, da kann der Rafa genauso wenig aus seiner Haut. Also dahingehend stimme ich dir zu. Ansonsten, ja, also vielleicht will ich es auch nicht wahrhaben, dass jetzt irgendwann wirklich diese Ablöse kommt und der Raff hat mich ja auch Lügen gestraft. Ich habe nie im Leben geglaubt, dass der das auslässt, und er lässt es aber aus. Also muss er wirklich ärger bedient sein, als ich vermutet hatte mit dem Fuß. Die Rede ist vom US Open, und das tut man natürlich den Lever Cup nicht logisch.
Ja, da war er kurz weg, der Andi, aber mir tut es gewissermaßen auch für mich selbst leid. Also mein Abflug ist am Mittwoch, ich hoffe, dass alles klappt. Ich sollte alle Unterlagen haben, dass ich dorthin fliegen kann. Und das ist ja das Besondere am Nadal. Das habe ich festgestellt in London, in der O2 Arena, bei den ATP Finals, wo er dann nicht dabei war. Und Nadal bringt eine Energie auf den Platz, wie sonst kein anderer, auch der Federer. Natürlich ist es mehr bei der Gentleman-Typ, ja, sagt man so gerne, er ist natürlich auch ein Wettkämpfer, Djokovic auch ein Wettkämpfer, aber diese Energie, also wenn Nadal irgendwo reinkommt, und bei den US Open ist ja das Gleiche, du weißt, da gibt's nicht das, was Djokovic da letztes Jahr in Wien gemacht hat, ja, dass er sagt, okay, ich brauche zwei Matchsiege und dann verliere ich gegen Sonego. Bei Nadal ist halt immer 100% da. Dafür zahlt er jetzt wahrscheinlich den Preis, aber das finde ich eine herausragende Qualität von Rafa.
Ja, das stimmt auch. Und ich finde, da ist er der einzige Typ. Also das ist ja wirklich so verbunden mit dem Nimbus, der ihn umgibt, immer noch, ja, auch auf Hartplatz, dass wenn der wo einläuft, kann man nicht sagen, aber wenn er wo halt einmarschiert und man merkt schon, also das genau das, was du sagst, das ist es eigentlich, das ist faszinierend, und eine solche Ausstrahlung auch, haben halt viele andere leider nicht oder noch nicht. Das ist das, was mich ein bisschen bei aller Liebe zum Schapovalov oder auch jetzt, da gibt es einen Jungen, den jetzt zwar Challenger gewonnen hintereinander in Italien, also auch sehr beachtlich, haben wir eh schon ein paar Mal erwähnt. Aber ich sehe da jetzt niemanden, der die Leute so mitreißen wird können. Nicht? Auch so, also ich kenne auch wenige, die sagen, ihnen gefällt das nicht oder der wäre zu ehrgeizig oder was auch immer. Das ist einfach authentisch. Beim Roger ist eine andere Qualität, das ist der große Gentleman, auch gepaart mit diesem Gen des Primgeigers, sage ich jetzt einmal spielerisch, nicht? Und beim Joker ist es halt ja eine Mischung, die vielen nicht so gut gefällt. Ich respektiere ihn mehr, als dass ich ihn liebe, das sind doch Attitüde, die ihn umgibt. Ja, den haben sie auch in Wirklichkeit nicht überall geliebt, aber halt dann respektiert für seine Leistungen.
Ja, so, jetzt warst du zweimal kurz weg. Also du hast Holger Rühne erwähnt, der zwei Challenger gewonnen hat. Zuerst eines in, ich glaube, San Marino war es. Es war ganz sicher dann in Verona, ist jetzt Top 150 erstmals, wird in dieser Woche die Quali für die US Open mitspielen. Und wen hast du mehr respektiert, da warst du auch kurz weg, als dass du ihn geliebt hast, war es Ivan Lendl, wäre mein Tipp gewesen.
Ja, genau. Ich habe gesagt, das ist die Tüte, die den Djokovic für mich umgibt. Also respektiert mehr als geliebt weltweit, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, gut. Ja, also bei Ivan Lendl war das selbstverständlich der Fall. Ich habe ihn gemocht irgendwie. Ich habe damals mir auch diesen Kneißl-Schläger gekauft. Nein, er hat den Adidas-Schläger gespielt. So war es richtig. Und dieses IL...
Ja, beide hat er gespielt. Ja. Und zwar zuerst Kneißl, glaube ich, und dann Adidas. Oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr. Aber größer gewesen sein. Ja, im Prinzip, nein, ich glaube, das muss umgekehrt. Der Preuß hat ja auch mit dem Adidas das erste Mal Wimbledon gewonnen mit dem Mini. Und das ist der gleiche Rahmen, den auch der Ivan verwendet hat. Und dann ist gegangen zu Kneißl und die haben gelöhnt und haben ihm den nachgebaut. So war es. Ja,
okay. Ja, ich glaube, da liegst du ein bisschen falsch.
Du warst richtig im
Bett. Na, pass auf, ich glaube, da liegst du ein bisschen falsch. Ich glaube, der Becker hat Wimbledon mit dem Puma gewonnen und Estusa hat den dann nachgebaut und umgespritzt, wenn ich mich richtig erinnere. Also der Becker hat nie Adidas gespielt, sondern der war bei Puma unterwegs.
Ja, ganz am Anfang. Ja. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ganz am Anfang, vielleicht auch noch als Jugendlicher, aber du kannst recht haben mit dem Wimbledon. Ich schaue mir das nochmal an. Ja. Das stimmt, Puma ist Estusa, sind dann die weiteren Stationen gewesen. Ja.
Genau. Und der Lendl hat sich dann seinen Schläger irgendwann auf Misuno, glaube ich, umspritzen lassen. Nein, der hat sogar einen anderen Schläger gespielt oder probiert, mit dem hat es nicht funktioniert. Und dann war es halt wieder ein Paint-Job, wie man so schön sagt. Jetzt habe ich die Qualifikation recht zufällig angesprochen, Andi, für die US Open, aber wenn wir ganz kurz österreichisch werden dürfen, es ist natürlich schon ein Debakel. Dennis Novak ist gerade Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dominik ist verletzt. Kein Österreicher im Hauptfeld, nur zwei in der Qualifikation. Bei den Frauen sind es die Babsi Haas und die Julia Grabherr. Das ist nicht schön, glaube ich, ist zu vornehm ausgedrückt. Also unserem Tennis geht's nicht gut. Juri Rodionow und Sebastian Ofner sind in der Quali bei den Männern und eben Grabherr und Haas bei den Frauen. Das ist eigentlich ein bisschen Armutszeugnis, aber ich weiß nicht, ob man dem ÖTV hier Schuld geben kann oder doch.
Also ich glaube nicht. Es ist ja so, dass das die letzten Jahre man sich dann wieder gesonnt hat in diesem Teameffekt, sofern man es verstanden hat, ihn dann doch irgendwie ins Team zu bekommen, trotz Pesnik, der das ja immer in Eigenregie sozusagen für sich, ja oder nein, je nachdem wie viel gezahlt wurde, dann gemacht hat oder machen hat lassen. Der Dominik ist ein Patriot und der würde auch spielen wollen und das trifft ihn hart, wie wir jetzt gehört haben, auch im Zuge dieser Pause, dass er halt nicht dabei sein kann. Andererseits hat der natürlich alles überdeckt und wir haben wieder einmal nicht nachgedacht, so wie damals beim Muster und das kann man jetzt dem Verband, glaube ich, nicht anlasten, weil das, wieso soll man auf einmal den Verband verantwortlich, der hat ja auch jetzt, sage ich jetzt einmal, wo ich den Präsidenten nicht sehr viel dazu beigetragen oder man hat ihn nicht beitragen lassen, wie auch immer, weil man gesagt hat, in Eigenregie, also bei den Spottunterstützungen machen wir es selber und später dann werden es löhnen müssen, habe ich auch irgendwo verstanden. Ne? Aber dann immer sozusagen den Verband, das ist so, wie wenn es eigentlich nie wen erwähnst und dann ist immer der Trainer schuld. Also ich weiß nicht, das würde ich so nicht sagen. Was ich nicht ganz verstehe, bei aller Liebe und herzlicher Gratulation an den Herrn Novak, ja, man freut sich natürlich über Nachwuchs. Andererseits, die Leistungen davor waren schon sehr, sehr beschämend eigentlich, sage ich jetzt einmal. Überhaupt auch angesichts des Trainerwechsels zurück, dass er jetzt nicht spielt oder wann er wieder spielen wird. Das wird alles so im Raum und niemand weiß irgendwas. Also das ist mir auch zu wenig professionell da. Und dass er jetzt aus den Top 100 rausgepurzelt ist, eh schon länger fällig, war auch logisch. Und was jetzt passiert, würde mich halt interessieren. Aber da ist, glaube ich, mehr, das kann man jetzt auch nicht dem Verband anlasten, aber dass einer mal auf die Idee käme, auch die Presse zu füttern, hier und da wenigstens zu sagen, passt auf, Freunde, so und so, ich gehe von mir aus, ich mache ein halbes Jahr Bildpause, was auch immer, da kommt gar nichts. Und es fällt auch niemandem vom Umfeld ein, dass das ja vielleicht wichtig sein könnte. Das ist das eine. Das andere ist der Rodier noch, der ist für mich ja auch so spurlos verschwunden. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ja, immer wieder gewinnt er einen Challenger oder einen Halt und dann hörst du wieder ein halbes Jahr gar nichts. Also ich weiß nicht, das ist furchtbar, da gebe ich dir recht und damit sehen wir, wo wir sind. Und in der Jugend ist es ganz dünn, nicht? Auch was internationale Dinge betrifft. Aber da jetzt Schuldige zu suchen, im Verband, das vorher, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht wirklich die herausgebracht, die dann später gut geworden sind.
Ja gut, da kann ich natürlich jetzt, kontere ich gleich mit dem deutschen Tennissport, wo ja eigentlich die ganz großen Hoffnungen auf Rudi Mollecker gelastet haben, und zwar wirklich offenbar gelastet haben, so dass sie zur Belastung geworden sind. Und der Rudi ist natürlich ein ausgezeichneter Tennisspieler, ist jetzt, glaube ich, bei Jan de Witt in Halle, aber derjenige, der wirklich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr gut gespielt hat, der auch am Wochenende jetzt in diesem Jahr nach Braunschweig, Braunschweig den zweiten Challenger gewonnen hat, nämlich in Lüdenscheid, das ist Daniel Altmaier, der mir in Kitzbühel schon sehr gut gefallen hat und in Kitzbühel schade fand ich, dass er nicht ins Finale gekommen ist. Das hat mir gut gefallen, der Finale Rüd gegen Altmaier. Ja, und Daniel Altmaier ist in der aktuellen Weltrangliste auf Position 106 schon und ist damit viertbester Deutscher. Also so kann es gehen. Ja, der Altmaier hat, wenn ich es richtig verstanden habe, seine ganze Trainingsbase wird von Francisco Younis, glaube ich, also Younis bin ich mir sicher, Francisco bin ich mir nicht ganz sicher, betreut. Er hat sein ganzes Training nach Argentinien verlegt, das Training. Und der hat mir als Jugendlicher schon echt gut gefallen. Den habe ich in Wimbledon gesehen, 2016. Da hat er sehr viel Aufschlag-Volley gespielt, das hat er jetzt ein bisschen abgestellt. Von der Rückhand her, sehr, sehr feine einhändige Rückhand. Das wissen seine Gegner, spielen ihm gerne auf die Vorhand. Aber so kann es gehen und da stelle ich halt auch, ich weiß gar nicht, also ich bin mir sicher, der DTB hat nach Kräften unterstützt, aber es ist halt dann doch die Eigeninitiative. Es ist ein bisschen Glück. Altmaier war lange verletzt, da darfst du halt auch nicht verletzt sein. Das kommt halt alles zusammen. Und der Dennis, nur falls es dich wirklich interessiert, dein alter Freund Ronny Leitgeb wird ja, ich glaube, er ist Veranstalter des Challengers in Tulln, der am 6. September, glaube ich, losgeht und dort wird der Dennis dann wieder aufschlagen.
Aha, okay. Na gut, dann weißt du mehr als ich. Hast du die Nennliste angeschaut oder ist es kolportiert worden, dass er dort mit dabei ist?
Ne? Ich hab die Pressemitteilung gelesen und Jaume Monar wird die Nummer 1 sein, Philipp Kohlschreiber wird spielen, aber eben auch Dennis Novak. Kurze Pause und dann schauen wir zum ganz großen Tennis, nämlich nach Cincinnati.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
So, Herrschaften, weiter geht's in unserem Dienstags-Daily mit dem Tennispropheten, mit Andreas Dürieu. Und was soll man sagen, Alexander Zverev hat sein fünftes Masters-Turnier gewonnen. Und ich habe so ein bisschen nachgeschaut, was man nie machen darf, im Standard-Forum, der Standard.at, was ich ja gern mache. Und da ist natürlich wieder dieser imaginäre Zweikampf entstanden. Bessere Karriere, Überschrift so ein bisschen, Team oder Zverev. Ich sag mittlerweile... Eigentlich Alexander Zverev, 5000er Titel, ATP-Weltmeister, okay. Er hätte natürlich die US Open 2020 gewinnen müssen, nach diesem Start. Dann wäre es keine Frage. Lohnt es, diese Diskussion zu führen, mein lieber Andi?
Na, für mich nicht. Ich würde mich auch jetzt gleich auf den Zverev konzentrieren wollen, wenn es dir recht ist.
Ja, bitte.
Nämlich schon ausgehend von dieser Niederlage, die ihn ja fürchterlich geschmerzt hat. Und wo man sich am liebsten hätte aus dem Fenster stürzen können, aus seiner Sicht, so oft er das ja schon gewonnen hatte, das Match, das Finale nämlich. Und da sieht man aber eben, was das auch ausmacht. Ich glaube, der hat mit sich selber sozusagen einen Pakt geschlossen, dass ihm sowas nie wieder passiert und hat sich deswegen zusatzmotiviert. Nicht? Während der andere, nämlich der Dominik, ja das Lebensziel damit erreicht hat und plötzlich ein bisschen so im Nirvana war, bevor ihm das Verletzungspech noch einen Streich gespielt hat. Also so stellt sich das für mich dar. Ansonsten schwer vergleichbar. Was mich fasziniert hat, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, weil du ja noch, glaube ich, auf Urlaub warst.
Viel.
Ja, du hast auch viel gesehen, ich auch. Und zwar hat mich schon interessiert oder stutzig gemacht, diese Geschichte, dass der Herr Tsitsipas bei aller Liebe schon wieder 8 Minuten am Heisel.
Wahnsinn.
Ja? Nach dem ersten Satz, und da muss ich sagen, bin ich schon beim Zverev. Und da hat man auch gesehen, also das haben wir ja letztes Mal schon besprochen, dass sowas ein No-Go sein müsste. Und der hat auch was in sich von einer Grätze, wenn er verlautbart, ich mache das immer. Weil ich ziehe mich lieber dort um und nicht am Platz. Ich meine, wie viele Spiele haben wir schon gesehen, inklusive früher Muster und Co., wo dann immer applaudiert wurde und gepfiffen. Vielleicht auch von den Damen, wo die halt ihre T-Shirts umziehen und manche haben sich auch das Handtuch umgeschwungen, haben halt die Hosen um. Aber ich habe noch nie gesehen, dass man deswegen sozusagen, um auch jetzt die Socken und alles zu wechseln, da jetzt fast 10 Minuten weg ist und das noch einmal nicht okay finde. Und in diesem Fall ist es ja wirklich vorsätzlich, weil der Zverev ist natürlich dann psychologisch drauf reingefallen und hat nach Gewinn des ersten Satzes den zweiten jedenfalls verloren und für mich dann doch überraschend eine mentale Meisterleistung, indem er das Tiebreak noch umgebogen hat, eine kurile Partie, aber auch da vom Emotionsmanagement her muss ich sagen, großartig vom Zverev, weil man hat gesehen, wie ihn das gesagt und wie er da wirklich nicht Gedanken hatte in Richtung seines Gegners und dann nachher beim Shakehands war es halt wieder okay. Aber das ist übrigens etwas, was ich auch vielleicht noch erwähnen möchte, wenn du mich lässt, dann im zweiten Halbfinale, diesen psychologischen Aspekt mit dem Emotionsmanagement, weil das ganz interessant ist.
Ja, das zweite Halbfinale, Medvedev gegen Rublev, da kommen wir gleich drauf. Ja, was ich bin ja, und das wird dem Zverev natürlich völlig Wurst sein, aber ich schaue den Zverev natürlich auch immer ein kleines bisschen kritisch an, aber es gibt mittlerweile so viele Sachen, die mir echt, also es gibt Sachen, die mir schon immer gefallen haben bei ihm. Also Zverev ist zum Beispiel jemand, der so gut wie nie, außer es hat 100% Luftfeuchtigkeit und 40 Grad, er geht nie zum Handtuch, er geht, wenn das erste Game gespielt ist, so wie nicht wie 99% der anderen Spieler, zu seiner Bank und trinkt was lächerlich ist. Zverev geht sich nie raus umziehen, also er geht dann direkt rüber auf die andere Seite, so wie Serena. Und das sind wirklich Sachen, der hat das Spiel schon verstanden und der hat auch einen gewissen Respekt vor dem Spiel. Und ich weiß noch, 2018 war es, glaube ich, oder war es 2019, bei den ATP-Finals. Und da war die Diskussion, da war recht interessant, weil Zverev war vor Tsitsipas dran. Und Zverev sagt irgendwie, naja, also erstens mal, er holt sich das Handtuch, wenn er es überhaupt braucht, selber, weil das ist nicht, ja, warum soll da ein Ballkind ihm das Handtuch bringen? Wenn er es wirklich braucht, dann holt er sich selber, er braucht sie selten. Und dann wurde Tsitsipas die gleiche Frage gestellt und Tsitsipas, weil ich glaube, die sind dann gerade von diesem Next-Gen-Masters inspiriert gewesen, wo eben dort Handtuchhalter waren. Und Tsitsipas sagt dann, na, also er lässt sich die Handtücher schon von den Ballkindern bringen, weil das ist ja deren Job. Und da habe ich mir gedacht, na, ist es eigentlich nicht. Das hat sich erst eingebürgert
Nein.
und das ist eine Unsitte, die sich eingebürgert hat. Jetzt du bitte.
Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so, ja. Da bin ich komplett bei dir. Aber wenn wir vielleicht auf das Match noch einmal eingehen. Und da war es ja dann so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass man glaubt hat, der Zverev geht ein. Ne? Der hat dann irgendwas, glaube ich, genommen sogar und war also stehend K.O. Und auf einmal ist er wieder, jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich so dramatisch war, weil da hat dann offensichtlich der Tsitsipas nachzudenken begonnen. Mit diesem Karel Novacek, plötzlich Brett Gilbert-Effekt, der seinerzeit den Novacek ausgehatscht hat in der Stadthalle. Ne?
Natürlich.
Also, das ist sehr, sehr interessant, was da alles auch sich psychisch abspielt und wie die Spieler eben damit umgehen oder halt auch nicht, nicht? Oder drauf reinfallen, wenn man so will. Ne? Aber das hat mich schon auch stutzig, wenn man dachte, schau, eigentlich so wie der Muster damals, wo der Boris sich auch nicht ganz zu Unrecht aufgeregt hat im Finale
Monte Carlo,
von Monte Carlo.
Ja.
Am Vortag stirbt er fast, ist im Spital und heute rennt er 5 Sätze wie ein Wiesel. Das kommt mir schon komisch vor, ne?
Ja.
Aber gut.
Andrea Gaudenzi, lass grüßen. Ja, das Finale, über das wollen wir nicht reden. Jetzt hat er 5-0-Bilanz gegen Rublev, aber Andrei Rublev hat den ersten Satz, war chancenlos gegen Medvedev, hat zu Beginn des zweiten Satzes Probleme gehabt und dann hat sich das Spiel gedreht zugunsten vom Rublev, der nach seinem Sieg gesagt hat, den Medvedev zu besiegen, ist wie, wenn man die Universität geschafft hätte und dort ein Examen gemacht hätte. Warum, aus deiner Sicht, wo du sagst, ja, du bist auf diesen Psycho, warum denkst du, hat sich dieses Spiel gedreht? Warum hat der Rublev das erste Mal den Medvedev schlagen können?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und dann muss ich noch eine Frage an ihn stellen. Woher weiß er, wie das ist, wenn man an der Universität ist ein netter Vergleich von, wenn ich nicht lesen kann und sage, ja, also die Bücher, die alle, das ist dann so, als hätte man so ein Buch gelesen. Gut, das ist das einmal nebenbei, weil ich bin ja sehr aufmerksam, auch in meinen Gemeinheiten, die ich gern von mir gebe. Und jetzt kommt die Sache und zwar, ich finde, beide Spieler haben dazu beigetragen. Zum einen war es wie immer, dass der Herr Medvedev auch ein bisschen mit der hohen Nase immer schon gekommen ist. Was mit allem. Das war ja auch so. Ist gut gelaufen, glaube ich, bis 2-2. Und dann ist eben was passiert, was viele Leute vielleicht nicht gesehen haben. Und zwar ist der Medvedev bei dem Versuch, einen Ball zu erlaufen, in einer Fernsehkamera hineingerannt. Jetzt einmal nicht gefallen, sondern hineingerannt. Jetzt hat das Ganze für mich 2 Seiten. Die eine Seite ist okay, er regt sich drüber auf, klar. Andererseits, das steht dort immer. Ist also eine fixe Einrichtung, ist so wie ein Netzposten oder ein Schiedsrichterstuhl. Wenn man da einrennt, ist man selber schuld. Und was ich dann gesehen habe, ist was mir gar nicht gefallen hat in der Zeitlupe, nämlich wie er hintritt mit dem Fuß im Stil des McEnroe auf die Kamera, die dort steht. Und den Kameramann, ich weiß nicht, ob das danach war oder ob er sich da auf hat, meines Wissens noch ist er nicht einmal bestraft worden dafür und das habe ich nicht verstanden, weil das ist schon wieder was, also das geht nicht. Bei allem Ärger finde ich, das geht nicht. Jedenfalls hat es, glaube ich, der Vorfall, egal wie man das jetzt werten mag, ja, hat das das Spiel entschieden, weil auf der anderen Seite hat man gesehen, wie lang das den Medvedev, der ja sozusagen in Charge war und am Driver sieht, während der andere der Co-Pilot war und gewusst hat, wie ihm geschieht, so wie immer bis dahin, irgendwie aus der Also hat ihn die Konzentration gekostet und gleichermaßen hat auf einmal der eigentlich immer ratlos war und der also auch in diesem Spiel, nämlich der Rublev, finde ich fast wie der Ferrer, wenn der gegen einen Rafa spielt. Kannst du dich erinnern? Da war immer eigentlich der Rafa besser. Ja, manchmal hat der Ferrer gewonnen, aber meistens hat der überpowert und du hast das Gefühl gehabt, also der Ferrer, in dem Fall der Rublev gegen den Medvedev, der weiß nicht, was er spielen soll und dann irgendwann da schießt er sich halt und ärgert sich so, dass eben der andere dann cooler ist und das irgendwie heimspielt und gewinnt. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und diesmal war es eben durch diesen Vorfall, glaube ich, so, dass der Medvedev das aus der Hand gegeben hat und dann eben nicht mehr hineingekommen ist. Und der andere, der bis dahin, muss man sich vorstellen, nicht einmal einen Satz noch gewonnen hat, auf einmal mit diesem Satzgewinn im zweiten dann eben lockerer gespielt hat. Also da ist das beides zusammengekommen. Und wenn man gesehen hat, wie er sich gefreut hat, ich muss sagen, ich habe es ihm auch vergönnt, weil ich eben finde, da hätte irgendwie sanktioniert gehört, der Herr Medvedev, das kann man nicht machen, dass man mit dem Fußstick auf die Fernsehkamera tritt, bei aller Liebe. Also würde mich interessieren, wie du das siehst da jetzt.
Ja, also vor allen Dingen, wenn da ein Mensch dahinter steht, geht's nicht.
Eben, genau.
Ja. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, da bin ich ganz bei dir. Mir ist eines aufgefallen bei, bei der Geschichte, wie Rublev gespielt hat. Also das ist ja manchmal so, dass der Medvedev spielt ja viel lieber aus der Defensive heraus. Und mir ist dann aufgefallen, gerade im dritten Satz, dass der Rublev dann eben nicht auf jede Kugel, wie er geistesgestörter, draufgeprügelt hat, sondern die Kugel dann auch gerne mal mit dem Vorhandslice, nicht oft, aber ab und zu, zurückgespielt hat und dass der Medvedev dann auch Fehler gemacht hat. Und bis jetzt war es ja immer umgekehrt. Bis jetzt hat der Rublev gedacht, ich muss ihn jetzt vom Platz schießen und der Medvedev hat dann so lange zurückgespielt, bis die Kugel im Netz oder im Aus war. Und diesmal war es ein kleines bisschen umgekehrt, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Medvedev dann gedacht hat, okay, jetzt muss ich ein bisschen antauchen. Das hat er mit der Rückhand oft versucht, aber hat auch so mehr Fehler gemacht. Also das ist, was mir taktisch aufgefallen ist, dass ihn dieser Vorfall weiter belastet hat oder beschäftigt hat, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, Andi. Überhaupt nicht. Wer bin ich, dass ich da was in Abrede stelle?
Also ich glaube schon, ja, nein, aber es liegt von dir, aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Also natürlich auch an dem, was du jetzt strategisch, analytisch noch gesagt hast. Das ist mir aufgefallen, dass er nicht nur mehr drauf geprügelt hat, so hirnlos wie früher, Entschuldigung, er versteht es eh nicht, weil Russisch-Deutsch, daher Zverev würde verstehen, trotz seiner russischen Wurzeln, aber aufs Endspiel kommen wir ja auch noch zu sprechen. Na, und das ist eben eine alte Regel, ist sozusagen, wenn man sich ein bisschen psychologisch auskennt und auch weiß, wie man selber tickt, dass man sich nur darauf fokussiert, was man selber beeinflussen kann. Und ich kann es nicht beeinflussen, es ist passiert, am besten abhaken und halt schnellstmöglich wieder fokussieren. Was soll ich machen? Aber wenn ich mich jetzt darüber ärgere, kostet es mich vielleicht die Partie. Also das ist das, was ich jetzt noch einmal gesagt haben will. Nona kann man sagen, ey, klar, aber wer macht denn das, wenn wir überlegen, worauf wir so reinfallen, ja, in Unkenntnis oder vielleicht doch auch in Kenntnis unserer selbst, nicht bei irgendwelchen Hobbyspielen. Also da geht es denen offensichtlich nicht anders. Ne? Und zum Rublev möchte ich sagen, ich glaube, dass der dann im Finale, dass der so erleichtert war, das war ja für ihn fast schon wie ein Sieg. Und auf dieser Warte hat er ja auch noch nicht die Erfahrung, der ist ja einer der Hamsterer auf der 500er Tour sozusagen, aber beim 1000er war er zum zweiten Mal im Endspiel und sagen, das war also ganz, ganz großartig gespielt vom Zverev. Sehr cool, finde ich, und überlegen und wirklich voll zurecht gewonnen. Also muss ich sagen, er reißt mich noch immer nicht mit als Typ, aber ich finde schon, dass er gereift ist und ich finde vor allem, wenn man jetzt noch einmal sagt, vom Ausgangspunkt her, der hätte sich wirklich also einen Psychologen auch nehmen können, angesichts dieser finalen Niederlage beim US Open. Jetzt ist er für mich ein wirklich heißer Mitfavorit in dem Jahr. Ja, und da sieht man also, was so ein verlorenes Endspiel auch positiv sozusagen bewirken kann in einem Spieler.
Amen. Kurze Pause und dann küren wir noch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, so, jetzt sind wir am Ende angekommen. Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Woche. Es gibt ganz, ganz viele Kandidaten. Allein Horacio Sebastos, nur weil ich weiß, dass man das Sebastos ausspricht, wäre einer, der hat mit Marcel Granollers, den man wahrscheinlich wirklich so ausspricht, das Doppel gewonnen in Cincinnati. Aber Andi, ich möchte dir gerne den Vortritt lassen, wenn du wem hast.
Das ist sehr lieb von dir. Ich möchte das nicht, weil letztes Mal war ich der Erste. Und es ist mit diesen spanischen Aussprachen auch mir nicht klar. Ich habe ja lang Spanisch gehabt in der Schule, was man nicht immer Spanisch vorkam, aber ich verstehe doch sehr viel, wenn die nicht zu schnell reden und nicht zu sehr im Dialekt. Verstehe ich viel, kann es auch übersetzen, mit selber reden ist immer so eine Sache, das weiß man eh, wenn man es nicht ständig praktiziert. Aber was ich sagen will, eigentlich müsste der dann auch Granoscherz heißen.
Genau.
Und der andere in Meidling Zeballos aussprechen. Aber es ist, wie es ist, und die werden so ausgesprochen, da hast du völlig recht. Also wem willst du jetzt sozusagen diese Würde verleihen? Ich lasse dir den Vortritt.
Naja, also ich habe gestern, also am Sonntag auch das Frauenfinale geschaut, hervorragend kommentiert übrigens von unserem lieben Freund Oliver Fasnacht, und der ganz viel spannende Dinge über Jill Teichmann erzählt hat. Ich wusste nicht, also gut, man hätte es natürlich wissen können, dass sie zum Beispiel in Spanien geboren wurde, dass die beiden Eltern Schweizer sind, sehr sympathisch irgendwie, dass die ganze Familie bis auf die Mutter, wenn ich mich richtig erinnere, dem FC Barcelona anhängt. Und wenn man jetzt schaut, wen Teichmann in dieser Woche aller geschlagen hat, nämlich beginnend bei Osaka, dann Bencic, Pliskova und im Finale, okay, da ist er dann eingegangen gegen die Barty, aber eben weil es die Nummer eins der Welt ist und weil die, wenn sie sich spürt, auch wenn ich mit ihrem Rückhand-Return teilweise nicht einverstanden war, aber wenn sie sich spürt, dann ist sie im Moment wahrscheinlich wirklich die beste Spielerin der Welt. Nicht wahrscheinlich, sondern sie ist es. Aber meine Mitarbeiterin der Woche in dieser Woche ist dann doch Jill Teichmann aus der Schweiz.
Das ist sehr schön. Also wirklich schön. Ich muss sagen, hat sie sich auch verdient. Die Party war es eh schon oft. Und ja, also ich bin mit allem bei dir. Leider habe ich das nicht gehört, weil ich alles so in Ausschnitten nachverfolgt, weil man völlig klar war, wer das gewinnen wird. Bis dahin war es trotzdem sehr überraschend und auch schön zu sehen. Das mit der Pliskova relativiert sich doch schon wieder. Vielleicht hat sie sich auch nur geschont für die US Open, glaube aber nicht. Also die stolpert dann gegen Leute, wo man aus ihrer Sicht sagen muss, das darf nicht passieren. Aber Teichmann super, gefällt mir sehr gut. Ja.
Bitte, jetzt du.
Gefällt mir sehr gut. Naja, bei mir ist es so, dass ich mich ja beschäftige auch mit dieser Challenger-Tour. Und dass mir eben der Herr Rühne da sehr imponiert, wenn der da zwei hintereinander, man weiß, wie anstrengend das auch ist, wenn man ein Turnier gewinnt und dann die nächste Woche gleich wieder das zweite noch dazu ohne Satzverlust. Also da ist wirklich sehr viel da, glaube ich, vor allem von der Einstellung, vom Kämpferischen, von der Athletik, von der Work-Ethik, wie man immer wieder sagt. Also das ist sehr, sehr gut, ja, ist vielleicht schlagmäßig. Wundert man sich und denkt, ja, was ist das eigentlich? Aber ich finde schon, also dieses Selbstvertrauen, dieses extreme Selbstvertrauen bei so einem jungen Spieler ist was sehr Seltenes und das hat auch damals der Rafa auch schon gehabt und so. Also deswegen gefällt mir der Rune oder Hühne, wie man ihn richtig ausspricht und deswegen nehme ich ihn auch als Mitarbeiter der Woche. Ich glaube auch nicht, dass es zu früh ist, der ist noch immer erst 18, was ich weiß, oder ja, 19
ja,
jetzt.
Ja, 18 bald. Ist er. 18.
Ja, eben, und steht auf unter 150 jetzt schon, also das ist wirklich beachtlich, muss ich sagen. Kann mich nicht erinnern, welcher so junge Spieler in den letzten 10 Jahren da wirklich auch so durchmarschiert ist. Werden wir schauen, ob es so weitergeht, ich glaube nicht. Normalerweise kommen dann immer auch Rückschläge, beziehungsweise sehe ich ihn auf Hardcourt noch nicht so weit und reif wie das Sand, aber trotzdem gefällt mir das sehr gut und ich freue mich immer, dass man dir antwortet, wenn ich ihm gratuliere auf Instagram. Der hätte sicher genug andere Dinge zu tun. Also irgendwie freut mich das.
Ja.
Ja, also deswegen ist es auch meine Woche.
Schön.
Ja. Ja, also, bist du noch auf Urlaub oder bist du schon wieder zurück?
Nein, ich bin schon auf dem Weg nach New York am Mittwoch. Aber ja, jetzt bin ich zurück, aber eigentlich schon auf dem Weg. Und ich möchte nur zum Abschluss noch eine Geschichte sagen. Also Carlos Alcaraz ist auch 18 und der ist ein bisschen weiter vorne. Schon.
Das stimmt, da hast du recht. Ja.
Den dürfen wir nicht vergessen. Ja, das war's für heute.
Den habe ich komplett vergessen. Du hast dann sofort, was für heute war, du hast ja dem Rafa was voraus, weil sozusagen direkt von Mallorca nach New York hat es nicht einmal der Herr Nadal geschafft.
Ja, werden wir mal schauen. Es steht noch ein Test aus, von dem ich schon ausgehe, dass er negativ ausfallen wird, aber ansonsten habe ich alles, was ich brauche. Wir schauen einmal, wie das ist.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.